Ihr hört Aktienkurs auf Abwägen. Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt. Diesmal in etwas abgespeckter Version mit dabei die Annemarie. Hallo Annemarie.
Hallo.
Und der Alex.
Einen wunderschönen guten Tag.
Genau. Allen Widrigkeiten zum Trotz haben wir es geschafft, uns zu vereinen und nehmen ein paar Serien unter die Lupe. Darunter eine Serie, Alex, dessen Hauptdarsteller mir gerade entfallen ist, den wir aus Homeland kennen. Hast du den Namen zufällig parat?
Das ist der Damian Lewis.
Der in Billions einen neuen Auftritt hat und so viel vorweg mich da eigentlich ganz gut überzeugen konnte. Dann eine Sitcom, die ja mitproduziert worden ist von Samantha Bee, Detour, und ganz am Ende eine Sache, die uns, glaube ich, im Team alle positiv überrascht hat, eine Miniserie Containment, die man, ja, wie man die beschreiben kann, werdet ihr später noch erfahren. Aber wie gesagt, zuvor, wie immer, wenn Annemarie dabei ist, gibt es ein paar News und eine, da steht 24, die machen anscheinend doch nochmal eine Miniserie mit 24, ne?
Genau, wir hatten da ja, glaube ich, schon vor einigen Monaten mal besprochen, dass 24, dass das nochmal geben würde, diesmal ohne Kiefer Sutherland. Und jetzt ist auch die offizielle Bestellung der Serie erfolgt. Das heißt, es gibt in der nächsten Season eine neue Staffel. 24 wird wieder nur 12 Folgen haben. Wir schon die, ja, es gab ja schon jetzt vor 2 Jahren nochmal eine Staffel, war ja mit Kiefer Sutherland, die auch nur 12 Stunden hatte, aber trotzdem quasi in, ist ja dann nicht mehr Realzeit, aber die trotzdem 24
Stunden. In gestrafften Stunden 24 soll. Stunden.
Genau, genau so. Ab und zu doch mal die Augen zu machen vielleicht. Wird ja, wie gesagt, Kiefer Sutherland wird im Hintergrund ein bisschen mit produzieren, aber wir haben einen neuen Hauptcharakter, komplett neue Darsteller. Ich glaube, der ein oder andere Nebendarsteller von damals, von Dazuma, wird da vielleicht nochmal reinschauen, aber ansonsten wird es wieder wahrscheinlich um Terror gehen und dass irgendwelche Menschen von bösen Sachen abgehalten werden müssen und eventuell wird wieder ein Präsident ins das Hauptziel sein, wer weiß. Also handlungsmäßig ist jetzt noch nicht so viel bekannt. Ich glaube, ein Kriegsheld kehrt zurück und ja, so ist hier der Aufhänger. Aber auf jeden Fall, nachdem wir ja vor einigen Monaten darüber, das war ein Spekulationsthema, jetzt ist es offiziell.
Vielleicht der neue Präsident oder die Präsidentin, vielleicht bis dahin, mal schauen. Man weiß es ja nicht, was rauskommen wird.
Ja, die waren ja immer, also 24, die hatten ja recht schnell, David Palmer war das ja damals, als erster afroamerikanische Präsident, dann hatten ja auch eine Frau schon als Präsidentin und also die waren ja sowieso da. Wie ist denn der andere, der ist furchtbar war mit seiner furchtbaren Frau, der ist ein bisschen Trump-mäßig, der Typ.
Ach, wie hieß der denn? Weiß es nicht genau. Aber Trump wäre natürlich, wenn es den schon mal gab, Fall. Dann kann der es eigentlich gar nicht werden. Dann eine Sache, die wird dich wahrscheinlich sehr, sehr freuen. Mindy Project ist in die 5. Staffel verlängert worden, oder?
Genau, das läuft jetzt in dieser Staffel seit der 4. auf Hulu. Vorher 3 Staffeln auf Fox. Die haben ja letztes Jahr gesagt, wollen sie nicht mehr. Und dann hat das quasi Hulu gerettet. Ich muss ja sagen, also die 4. Es war schon zum Ende der 3. Staffel hin, hat das eine Entwicklung gemacht, die mir nicht ganz so gefallen hat. Ist jetzt in der 4. Staffel, ohne zu spoilen, Entwicklung, die mir nicht gefallen haben. Wollen wir es mal so sagen, ich will jetzt nicht so viel verraten. Und der natürliche Lauf einer Beziehung war ganz gut dargestellt, weil es geht ja bei Mindy Project unter anderem, unsere Hauptdarstellerin ist ja eine große Rom-Com, also Fanatikerin. Sie steht halt total auf so romantische Komödien wie E-Mail für dich und Schlaflos in Seattle und sowas. Und sie erlebt das dann quasi, oder wir erleben das mit ihr selbst, dass sie bis zur 3. Staffel hin plötzlich die Liebe ihres Lebens findet, aber eben schon ihr Soulmate, die dann auch zusammen kommen. Aber das haben sie ganz geschickt gemacht. Die Serie ist ja nicht zu Ende, als die beiden dann zusammenkommen, sondern dann geht der Alltag weiter. Es kommt dann noch eine Schwangerschaft dazu. Und das ist ganz gut gemacht. Aber irgendwie hat sich die Charakterentwicklung, das war mir irgendwie zu viel, was dann plötzlich da passiert. Und deshalb war die 4. Staffel jetzt nicht mein Liebling. Es gibt noch ein paar Folgen. Grundsätzlich freue ich mich, dass es eine 5. Staffel gibt, weil ich großer Mindy Kaling-Fan bin. Mal schauen, wie das weitergeht.
Obwohl die ja ein bisschen, ich bin ja sonst gar nicht so an Gossip interessiert, aber das hatte ich nun auch irgendwo gelesen oder gehört, insofern ein bisschen unter Kritik steht, dass sie etwas zugelegt hat in letzter Zeit, oder? Kannst du das bestätigen? Gott. Ich habe es nicht gesehen, ich habe weder sie gesehen, ich habe es nur gehört, ich gebe das nur so wieder. Du darfst ja sagen, ist dir egal, sieht immer noch gut aus. In irgendeinem Podcast.
Auf der Thüringer Landstraße.
Genau, genau das, da stand das draufgeschrieben. Nee, aber weil ich weiß nur umgedreht, dass bei...
Ich weiß nicht, mir ist es jetzt nicht aufgefallen. Ich finde sie sehr attraktiv und mag sie sehr gerne. Und ich bin jetzt nicht unbedingt jemand, der drauf achtet, jemand.
Nee, ich wollte nur umgedreht sagen, bei Mike und Molly ist ja die weibliche...
Melissa McCarthy
quasi dort rausgeschrieben worden. Weil sie zu viel Gewicht verloren hat. Also es gibt beide Extreme.
Ach, die ist rausgeschrieben?
Naja, nicht rausgeschrieben, die ist gecancelt worden, die Serie dann. Aber finde ich persönlich ein bisschen blöd, aber ich hatte es immer ganz gerne geguckt. Die letzte war so eine halbe Season bloß. Und dann
seriously?
War Schluss.
Das lag doch jetzt nicht daran.
Das ist die offizielle Begründung gewesen. Also,
Quatsch, das, wirklich?
Ja, also, weil es nicht mehr dem Schema der Serie entspricht. Ich finde es total, ich meine, die ist ja trotzdem nicht gärtenschlank, insofern ist es totaler Schwachsinn. Also trotzdem noch humoristisch.
Aber das ist doch vollkommen
gewesen.
Egal, das ist doch, ja, das ist ja auch eine Comedy, die das irgendwie als Aufhänger hatte, dass sich zwei Menschen da treffen und eben, weil sie beide dick sind und sonst ja wahrscheinlich niemals die Chance hätten, einen anderen Partner zu finden.
Ann-Marie, eben sagst du das, ich kann es nicht nachvollziehen, ich gebe hier nur Gossip wieder. Muss ja auch.
Also und das ist ja meistens so bei solchen Comedies, es gibt irgendwie so einen Aufhänger, so einen Grund und der ist gefühlt nach 3 Folgen, hat er sich erledigt, dann sind die Fans, die mögen dann ihre Charaktere und dann geht die Serie ganz normal in deren Leben weiter und dann ist dieser Aufhänger meist weg und boah, echt, ey, das musste ich recherchieren, das ist ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe eher gedacht, die Serie ist jetzt langsam eingestellt, weil die schon ewig lief, 6 Staffeln oder
die
so.
Die lief, ja, 6 Staffeln, aber ich finde die von Anfang, also das Interessante bei der letzten Staffel, wird das ganz am Anfang thematisiert, also er nimmt dann nicht ab, sie nimmt ab oder irgendwie so und nach 2 Folgen ist das auch wieder gegenstandslos, also wie gesagt, mir gefällt die
ich mein,
durchweg
also
gut.
Ich hab mich sowieso gewundert, dass die Serie noch läuft, weil Melissa McCarthy jetzt echt voll im Filmgeschäft angekommen ist und da war ich immer noch verwirrt, dass die hier eine Serie mit, ich weiß nicht, 22, 24 Folgen pro Jahr macht. Und ich dachte, es würde eher daran liegen, dass sie sich jetzt auf andere Projekte konzentrieren will. Aber, also, nee, das glaube ich nicht.
Ja, beruhig dich, Ann-Marie, alles wird gut. Wir werden es nochmal nachrecherchieren, beziehungsweise nachreichen, ob das wirklich alles so. Aber wie gesagt, das ist die einzige Begründung, die ich da gefunden hatte. Aber das soll ja auch nicht Gegenstand sein. Eine Serie, die wir letztes Mal besprochen hatten, ist unmittelbar in die zweite Staffel gegangen. Du hast ja nach der Hälfte quasi aufgehört. Oder nach 5 Folgen oder so.
Ja, die Part
genau.
Mit Aaron Paul wurde von auch Hulu, das war wurde glaube ich in einem Atemzug genannt. Die Upfronts gehen ja jetzt langsam los und das war quasi jetzt der Start dazu, dass das Mini-Project verlängert wird bei Hulu und auch Part mit einer zweiten Staffel.
Dann, da hatten wir im vorletzten Podcast drüber gesprochen, hast du eigentlich mal die Chance gehabt, zwischendurch reinzuschauen in diese Sitcom mit
Ashton Kutcher
und dem anderen, wie heißt der nochmal, mein Lieblingsschauspieler eigentlich von der ganzen Bande? Egal, der mit dem Bart, The Ranch. Hast du da reingeguckt?
Nee, das sah mir jetzt nicht so aus, als ob ich das ansprechen würde.
Mit Danny Masterson. Und das ist aber in der zweiten Staffel verlängert worden jetzt. Hatte ja damals Chris schon gesagt, dass das halt vom Cliffhanger her am Ende auch so angelegt war. Zumindest das nahelegte, dass es da weitergeht. Ich habe den Cliffhanger noch nicht erreicht. Und mal sehen, vielleicht irgendwann mal.
Ja, mach das mal.
Gut, das soll es dann soweit zu den News gewesen sein. Kommen wir doch unmittelbar zur ersten Serie des Abends und wir hatten es ja, oder des Podcasts, wir hatten es ja ganz am Anfang schon mal kurz angedeutet, worum es geht. Billions, die neue Serie mit, jetzt habe ich wieder vergessen den Namen, egal. Dem Schauspieler, den man eigentlich kennen müsste. Alex, worum geht's denn dabei?
Haben sie einen Schall noch hoch, ne?
Ja, Damien. Nee, nicht Louis.
Ja,
doch, hieß er so?
Genau. Denk mal, wie er weiter hieß. Louis. Egal. Also, Billions, ja. Neue Serie läuft auf Showtime, läuft hier in Deutschland aktuell auf Sky Atlantic. Da habe ich es auch her. Da bin ich drauf gestoßen. Und direkt mal hier unser lustigem Team vorgeschlagen zu gucken. Und ich glaube, die es geguckt haben, haben auch meine an der Serie sag doch mal jetzt.
Ja, ich weiß ja nicht, was du sagen willst, wir sollten wissen.
Konnten mein Interesse auch teilen, so können wir das so.
Konnten nachvollziehen, sagen. Warum du sie mochtest.
So etwa, ja genau. Also, Billions ist mit unserem guten alten Freund von Homeland, Damien Lewis, wie wir schon gesagt haben, war ja da, hat er ja doch einen sehr guten Schauspiel abgegeben in Homeland und also ich fand zumindest sehr, sehr gut. Und deswegen hatte ich mir auch gedacht, Mensch, das kann vielleicht was geben, wenn er da auch mitspielt. Worum geht's denn eigentlich? Der Damien Lewis ist einen Milliardär, also ja, ein Börsenmilliardär, der hat also sein vieles, vieles Geld durch Aktiengeschäfte verdient. Wie es halt so bei, oder hat eine Firma, sage ich mal, die halt mit Fremdkapital halt an Aktienmärkten investiert und dann halt da viele, viele, viele Millionen macht und dann halt seine Anleger glücklich macht. Wie es halt immer so ist, ist das alles wahrscheinlich, oder viele, viele Geschäfte, die er macht, nicht ganz legal. Das heißt, da gibt es irgendwelche Insider-Tipps oder er besticht irgendwelche Leute und so weiter und so fort, womit er dann halt ja, diese Deals abschließt und dadurch halt dann auch sein Geld verdient. Die halt die ganzen Deals halt so ein bisschen unter der Hand auch sind und er versucht dann halt da mit weißer Weste zu stehen und Deals ja, als sauber zu verkaufen. Und auf der anderen Seite gibt es dann halt den Staatsanwalt von New York, denke ich mal, der halt versucht, verführen, auf gut Deutsch gesagt. Also er, so der das die Hand des oder die ah, das die gute Seite in dem ganzen Ansehen versucht halt oder seine Hauptaufgabe ist oder sein Ziel in seinem Leben ist halt diesen Mann zu überführen, der ist, was halt sehr sehr schwierig ist, weil er halt alle Tricks und Kniffe weiß, da halt irgendwie zu flecken oder halt seine Geschäfte, die er da macht, als legal darzustellen. Das ist es eigentlich schon. Also die beiden Hauptcharaktere sind in der Serie ganz stark vertreten, die spielen also gegeneinander, die treffen auch aufeinander, also physisch als Menschen, auf irgendwelchen Partys, auf irgendwelchen, Zusammenkünften, wo Geld gespendet wird, dann treffen die beiden sich und wissen eigentlich genau, dass sie so Gegenspieler sind, aber sagen es halt offiziell nicht. Ne? Und das ist halt, ich sag mal, das ganze Setting der Serie, dass die Hawaiten halt versuchen, sich auszuspielen und der Anwalt oder der Staatsanwalt versucht, den Aktien Heini zu überführen und er wiederum versucht, welchen Kniffen die Fährte anders zu legen, andere reinzulegen und er einfach so ein bisschen sich als Gutmensch darzustellen. Ja, und das ist eigentlich schon die Serie. Was mich so ein bisschen dran gereizt hat, oder ich, also im Grunde gibt es von mir ein sehr gutes Fazit. Also ich mag die Serie sehr, sehr gerne, weil sie dieses Aufeinandertreffen dieser beiden Charaktere halt sehr, sehr schön darstellt. Also das sind wirklich zwei wirklich coole Schauspieler, die das sehr, sehr gut verkörpern. Einfach, ich weiß nicht, das ist einfach eine sehr, sehr gut dargestellte Geschichte, die Lust auf mehr macht und die einfach so zeigt, wie korrupt und wie hinterhältig dieses Aktiengeschäft da in New York ist und wie die halt ihre Millionen verdienen mit linken Geschäften und wie schwer das für die Hand des Gesetzes, sag ich mal, ist, dem Herr zu werden. Also das, wie der halt dann auf Granit beißt bei manchen Geschichten oder wie der einfach nicht weiterkommt, weil dann doch irgendwo Geld wieder die Welt regiert und wenn man genug Geld hat, dann auch sich Leute kaufen kann und sich dann da irgendwie ja verstecken kann oder die Welt abkaufen kann irgendwie. Und das ist das Schöne an der Serie. Ich habe jetzt 2 Folgen gesehen ich muss sagen, so die Spannung oder dieser Erzählstil bleibt gleich, also ist gleich spannend und wie gesagt, ich kann ja nur eine Empfehlung aussprechen für die Serie. Die macht wirklich Spaß. Kann man sehr schön angucken. Ist sehr kurzweilig und ist, ich weiß nicht, ob das mal was anderes ist, aber diese zwei Hauptdarsteller, die so aufeinander prallen, ist doch sehr, sehr unterhaltsam.
Genau, also mir hat es auch unheimlich gut gefallen. Ich konnte mir ehrlich gesagt gar nichts drunter vorstellen, weil ich Homeland nicht ganz so mochte. Schon so ein bisschen reserviert bei der Herangehensweise. Also Damian Lewis ist jetzt nicht unbedingt so mein favorisierter Schauspieler, auf den ich unbedingt gucken muss, wenn ich ihn irgendwo sehe. Aber was du noch nicht ganz gesagt hast, der handelt nicht nur Aktien, sondern er ist einer dieser berüchtigten Hedgefonds-Manager und da liegen aber auch noch so ein paar Leichen im Keller für diese Firma. Also es ist zwar seine Firma, aber irgendwie ist die ja groß geworden und da gab es auf der Gegenseite noch ein paar Mitstreiter, die alle irgendwie auf mysteriöse Weise bei dem Angriff, also hier September 11, ums Leben gekommen sind und das ist zumindest im Piloten noch so ein bisschen ein kleines Problem und dieser bereits gesagt hat, dass dieser also der Staatsanwalt, der sich dann so auf diese ganzen Wirtschaftsdelikte konzentriert hat oder spezialisiert hat. Hervorragend, wie du schon gesagt hast, gespielt von diesem Paul Giamatti. Das sind zwei Charaktere, die auf der einen Seite unterschiedlich sein könnten, also einen finanziell schon, aber auf der anderen Seite auch den gleichen Background haben, denn vom Staatsanwalt, der Vater, der ist, zumindest Piloten klingt das so an, muss wohl auch so ein bisschen in dem Bereich mit tätig sein, hat genauso ein Haus in den Hamptons, was dann auch so am Anfang noch so ein bisschen thematisiert wird. Also der Staatsanwalt, ich sage es mal, lockt den Hedgefondsmanager so ein bisschen aus der Reserve und sagt, wenn du dir jetzt ja, keine Ahnung, dieses für 60 Millionen Dollar Luxus Immobilchen da am Strand kaufst, dann hast du halt irgendwie Dreck am Stecken und denkst, du bist halt unfehlbar. Und wenn du es, weil er halt vorher halt ganz gut in der Öffentlichkeit dastand, ohne jetzt so sein Geld raushängen zu lassen, auch als Mäzen so aufgetreten ist, hatte das dann halt eben diesen Wechsel gemacht. Aber auch der Staatsanwalt selber ist halt nicht ganz so frei von Laster. Das finde ich zumindest den Piloten hervorragend inszeniert, denn am Anfang siehst du ihn so gefesselt auf dem Boden, denkst halt im ersten Moment, der ist irgendwie Opfer eines Verbrechens. Und dann kommt eine Dame, stellt ihm quasi so diesen High Heel auf die Brust. Und dann gibt es dann diverse, wie heißt das, Bondage, keine Ahnung, Spielarten, Sadomaso, tralala. Und man erfährt eigentlich nicht so richtig, wer das ist. Und man denkt, er hat also eine Affäre mit irgendeiner Außenstehenden, ist dadurch schon mal angreifbar durch diesen Hedgefondsmanager, was dann aber am Ende ganz, ganz anders ausgeht, als man sich so vorstellen könnte. Zumindest war das für mich eine Überraschung. Aber so dieses Spiel, dieses, ich bin Milliardär, ich kann im Prinzip machen, was ich will, keiner kommt mir zu nahe, ist hervorragend gespielt, das ist ein tolles Zusammenspiel. 12 Episoden hat die erste Staffel, ich weiß gar nicht, Alex, weißt du, ob das direkt für eine zweite Staffel verlängert worden ist, zufällig?
Also ich habe es hier gesehen, dass es durchaus eine zweite Staffel direkt geben soll, 2017 dann.
Was ich mir dann wieder, also ein bisschen seltsam, da bin ich gespannt, wie es dann aufgelöst wird. Also ich denke, ich werde hier auch nochmal weiter gucken, weil es einfach diese Chemie zwischen den Charakteren stimmt, weil auch ein Schauspieler mitspielt, also zumindest nur so als wiederkehrender Gaststar, Jerry O'Connell, den ich persönlich also in diesen diversen TV-Serien sehr, sehr gerne mag. Zuletzt, glaube ich, also habe ich ihn gemocht bei The Defenders. Wir erinnern uns alle. Der hat es halt irgendwie drauf und eigentlich stimmt bei dieser Serie dieser Ton und man hat auch das Gefühl, dass die ganz nah an der Realität irgendwie dran sind und wie gesagt, dieser Damian Lewis, also Ex, diesen Hedgefondsmanager spielt, halt du merkst halt, der hat halt irgendwie Dreck am Stecken und der hat sein Geld nicht auf ehrliche Art verdient, weil er hat dann auch noch so ein paar in der Hinterhand. Vom Ton her, Alex, in der zweiten Episode, greift das die erste nahtlos auf oder ist dann nochmal irgendwie so ein Shift in eine andere Richtung?
Nein, da geht es eigentlich direkt weiter, dass der versucht mehr zu ermitteln und dann auch was findet und dann ganz schön dargestellt, wie der sich dann verteidigt und dann durch eine List halt ein bisschen wieder die Fährte woanders hin
lenkt.
Deutet. Ja. Aber ich sag mal so, da ist mega viel Potenzial für weitere Staffeln, kann ja sein, dass der dann irgendwann überführt wird und in den Knast muss. Ich sag mal so ein bisschen wie bei Ray Donovan, geht's auch immer weiter, immer irgendwas passiert immer, weißt du, dann geht er vielleicht mal in den Knast oder irgendwann wieder raus und steht dann wieder vor der Null und fängt wieder an. Sag mal, irgendwas kannst du immer erzählen. Also gerade bei so einem Stoff, finde ich, da ist es sehr dankbar, was zu schreiben.
Das glaube ich halt auch, aber trotzdem, ich kann halt immer nicht ganz nachvollziehen, also so aus meinem Horizont, du hast so eine Serie, es geht darum, diesen quasi bloßzustellen oder zu überführen und natürlich also macht es für mich dann ein bisschen weniger interessant, wenn du halt so immer auf so pausenlos irgendwie so, ja, das könnte es jetzt sein, damit könnte überführt werden und das muss austritt. Da wäre es schöner, man macht es irgendwie dann so einen finalen Cut irgendwie. Am Ende hat man ihn überführt oder ihn nicht oder man ist sich ein bisschen unklar, aber mal sehen, wie es ausgeht. Also wie gesagt, die ersten 12 Episoden laufen jetzt auf Sky Atlantic. Könnt ihr einfach mal reinschauen. Also es ist hochkarätig produziert. Und macht also wirklich Lust auf mehr. Ist vielleicht so ein Männerding. Ich weiß es nicht, ob das so diese Rivalität
zwischen Männern... Ich glaube, das würde, wie gesagt, vielleicht andere mich auch mal ans Herz legen, mal reinzugucken. Ich glaube, das ist schon, kann man sich schon gut angucken. Ist eine nette Serie. Würde ich nicht so nur auf Männer jetzt beziehen.
Gut. Also, Billions, ganz heißer Tipp von uns. Solltet ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Ist wirklich erstklassig produziert. Der Pilotfilm war, glaube ich, eine Stunde. Ist der Rest dann genauso lang eigentlich, Alex? Die zweite Episode, oder?
Ja.
Also jeweils eine Stunde ungefähr.
Okay. Ja, genau.
Gut, dann kommen wir zur nächsten Anne-Marie, du hast deutsche News. in Deutschland auf TNT Comedy läuft was an.
Genau, ich hatte ja Anfang des Jahres der Überraschungshit, Comedy-Überraschungshit für mich war ja Angie Tribeca, was in den USA bei TBS läuft, in der ersten Staffel. Und jetzt kommt schon die zweite, nämlich, und ist in Deutschland zu empfangen dann, ab 11.07. bei TNT Comedy, also Pay-TV, aber trotzdem, ja, freue ich mich sehr drauf, weil die erste Staffel ist, ich glaube, noch 10 Folgen. Und also habe ich mich ja krank gelacht. Das war die Comedy, die für mich im Stil von Nackte Kanone war. Und da bin ich ja immer noch großer Fan von. Und das war ja so albern und so bescheuert und so lustig, dass ich jetzt sehr gespannt bin, wie sie die zweite Staffel umsetzen.
Du hast die komplette erste gesehen?
Ja.
Mit Leidenschaft und freust dich demnach auf eine neue?
Mit sehr viel Leidenschaft und mit vielen Lachtränen in den Augen. Und das ist wie zum Beispiel, wir hatten das ja beim letzten Mal und da gab es ja auch Kommentare bei uns unter dem Podcast. Wie hieß die Folge? Die Serie.
Ach, du meinst jetzt hier, nicht die
Lonely,
Losers.
Lazy Company. Company,
genau.
Genau, da habe ich ja gesagt, das war mir zu, also ich fand es einfach zu schlecht. Also es war gar nicht für mich, ich glaube, ich hatte ja nur Quatsch oder so. Aber wenn ich die beiden Serien vergleiche, also merkt man, vielleicht war es auch noch das Setting, was dazu kam und einfach nur Männer zwischen, weiß nicht, 30 und 50, die alle gleich aussehen, die alle in Militärkleidung sind. Also das hat für mich ja überhaupt nichts, das hat sich ja überhaupt nicht abgehoben. Und im Gegenzug Angie Tribeca erstmal mit einer hervorragenden Comedy-Hauptdarstellerin, Rashida Jones, die ja Pointen auf den Punkt bringt, ist für mich ein Unterschied wie Tag und Nacht, wobei man beides, glaube ich, in die Richtung Klamauk-Comedy einordnen kann, aber da
ich glaube, Angie Tribeca war die Serie, mit der ich auch nichts anfangen konnte. Das war doch dieses im Stile von Nackte Kanone,
ich glaube, ja, wo ich so geschockt war.
Ja, genau.
Dass das
ja
nicht
also,
zu mich
ja, war. So unterschiedlich sind die Meinungen, so soll es ja auch sein.
Ja, aber ich habe nicht 0 Punkte gegeben, ne? Das war wenig, aber nicht 0 Punkte. Aber
ich war so geschockt, dass es mir so nicht gefallen hat.
Siehst du das?
Und gerade bei zu Ende gucken sind, ich habe ja hier dieses 11, 22, 63 oder was?
Ja, mit von Stephen King, genau.
Der Anschlag. Ja. Zu Ende geguckt, da war ich ja wirklich sehr angetan. Also es war eine sehr, sehr schöne Serie. Ich weiß nicht, habt ihr das auch zu Ende geguckt?
Nee, aber ich will es dann auch noch gucken. Nee. Wie gesagt, ich kenne das Buch zwar, aber
Also es war wirklich ein sehr schönes Ende. Annemarie, das ist auch, du wirst wahrscheinlich schon heulend auf dem Sofa sitzen. Schön ist das. Also ohne Mist jetzt mal. Sehr emotional. aber wirklich, also eine ganz tolle Serie, muss ich wirklich mal hier loben. Sehr gerne geguckt und schade, dass es dann schwarz geht, weil das hat mir wirklich sehr gut gefallen. So, haben wir ja damals auch schon besprochen, dass es so ein bisschen in dem Stil von Back to the Future ist, ne, und oder war. Mhm. So ein bisschen, also wirklich sehr, sehr schön, muss ich wirklich sagen.
Also, zwei heiße Tipps. Angie Tribeca für Leute, die es mögen. Hatte ich eigentlich erzählt, dass es von Lazy Company auch noch eine zweite und eine dritte Staffel gibt, Annemarie.
Wollte
gerade. Juhu! Aber du hattest ja in den Kommentaren Unterstützung. Einer der Hörer hat sich ja auch die erste Staffel auf DVD besorgt.
Und der mochte, glaube ich, auch irgendwie diesen Musikteil, ne? Aber naja, gut, das ist halt Geschmackssache.
Ich glaube, ein Musikteil?
Ja, es gab, glaube ich, eine Folge irgendwann mittendrin, wo die dann alle so gesungen hatten, was ich eigentlich überhaupt nicht mag, aber irgendwie in dem Zusammenhang passte das wieder. Es war einfach grandios.
Gibt es eigentlich Lost Girl noch?
Ja.
Bei bescheidenen Serien sind.
Fünfte, sechste Staffel oder so, dann ist, glaube ich, Schluss. Aber ich muss.
Ach, schade,
aber wie gesagt, ich habe, glaube ich, über die erste Staffel nie hinweggeguckt. Bin bei der zweiten irgendwie ausgestiegen. Aber ist eine. Wenn ich einmal wieder anfangen würde, glaube ich, könnte ich es durchziehen. Aber jetzt könnte ich ja 4 Staffeln am Stück gucken. Naja. Komm, wir kommen zur nächsten Serie. Wir müssen uns ja nicht auf Serien aufhalten, die eine sehr Special Interest sind. The Detour. Da muss ich ein klein wenig ausholen. Ich bin seit einigen Monaten großer Freund von NPR Fresh Air, ein Podcast aus Amerika. Ich sage es mal so, qualifizierte Radiounterhaltung mit Niveau.
Und die hatten wird lang, oder?
Bitte?
Oder 5 Stunden lang?
Nein, die sind in der Regel 40 bis 50 Minuten sind dann so das Beste aus der Woche oder so ein paar Sendungen. Großartig, also sehr breit gefächert so von, ja was war's, diverse Krankheiten, die beschallt werden mit Musik, mit Literaturempfehlung, unter anderem aber auch Schauspielern. Jetzt vor kurzem war Tom Hanks da, sehr, sehr interessant, der Typ, also Tom Hanks. Viel erfahren, was ich noch gar nicht wusste, aber wie gesagt, Cut nach vorne. Dort in dieser Show war unter anderem Samantha Bee, die auch bei der Daily Show dabei ist. Und da hatten sie sich so ein bisschen drüber ausgelassen, dass es irgendwann, gab es auf irgendeiner Zeitung, alle Hosts der Daily Show, nur Männer. Leider aber nicht Samantha Bee, die aber auch eigentlich da ein Host war. Und sie hat dann wohl auf Twitter auch so sich als, wie heißen die Typen so, vorne Mensch, hinten Pferd, als, naja, ihr könnt euch das vorstellen. Wieder?
Ja, ich überlege.
Ja, genau das. Ich komme gerade nicht drauf. Also wie gesagt, auf dem Vanity Fair Cover war das drauf und da hat sie sich dann so reingeschoppt damit und mit Laseraugen geblitzt. Und in dem Zusammenhang haben sie über ihre Karriere ein bisschen gesprochen und da hat sie gesagt, dass sie halt unter anderem mit ihrem Mann Jason Jones eine neue Serie entwickelt hat, nachdem die Daily Show zu Ende gegangen ist und hat aber auch jetzt eine eigene Show nochmal, das soll aber gar nicht Gegenstand dieses Podcasts sein und da haben sie halt gesagt,
ist aber sehr zu empfehlen.
Die neue Show von ihr?
Ja, also die, ich glaube seit diesem Jahr.
Heißt das die Samantha Bee Show oder irgendwas ganz einfach, ne?
Nee, Full Frontal.
Oder Full Frontal.
Samantha Bee, genau. Und da ist auch nur so eine, also keine richtige Late Night mit 40 Minuten, sondern nur 20 Minuten und also sie hat das Stand-ups, die sehr, sehr gute, jeden Turm.
Genau, und da hatten sie jedenfalls drüber gesprochen, dass sie halt diese Sitcom gemacht haben mit ihrem Mann. Und da ich ein Sitcom-Freund bin, habe ich mich dann sehr gefreut, dass die Anne-Marie diese Show mit reingenommen hat, ohne dass ich sie irgendwie irgendein was Auge drücken musste. Und ich muss sagen, ich habe mittlerweile 3 Episoden geguckt. Die erste Staffel hat nur 10 Episoden. Ist aber unmittelbar schon für eine zweite Staffel verlängert worden. Und die Quintessenz ist, dass eben ihr Mann, also Samantha Bee als Nate, eigentlich nach Florida möchte, in den Urlaub mit seiner ganzen Familie, aber ein kleines Problem hat, dass er kurz vor Start des Urlaubs gefeuert worden ist und sich jetzt diese Flugtickets dorthin nicht mehr leisten kann. Das heißt also, sie machen einen Roadtrip und sind eingeplant war, sie fahren irgendwie einen Tag und haben dann 7 Tage Aufenthalt und dann geht's wieder zurück und wie es immer so ist, Männer fragen nie nach dem Weg, jedenfalls verfährt er sich einmal und sie landen irgendwie irgendwo in der Pampa und dann gehen die ganzen Problemchen eigentlich schon los und ich muss sagen, der ganze Cast bestehend aus, wie gesagt, Jason Jones als der Ehemann und dann Robin, die seine Frau, gespielt von der gut aussehende Natalie C., die ich irgendwoher kannte, aber also nicht ganz zuordnen könnte, und 2 Kinder erleben dann quasi auf dieser Straße diverse Probleme. Sie haben nämlich im Piloten, hoffe ich mal, war das ein etwas altersschwaches Auto, das beim Starten diverse Probleme hat und irgendwann enden sie so auf der Landstraße. Und dann wird es Zeit, dass der 10-jährige Sohn, der kann da mal ans Steuer und soll eigentlich nur im richtigen Moment den Gang einlegen, dass sie das quasi so jumpstarten und soll dann eigentlich bremsen und sie schieben hinten an und na, wie es halt so ist, jedenfalls bremst er nicht und gibt Gas und landet dann im Straßengraben und es gibt dann diverse Verwicklungen so von, es werden Schilder rausgehalten, dass sie nicht adoptiert worden sind, dass sie entführt worden sind, weil die Kinder fast keinen richtigen Bock haben, dann entscheiden sie trotzdem weiterzugehen, landen in diversen Hotels, die Frau nimmt nachher noch irgendwann Drogen, weil sie unter Drogeneinfluss besseren Sex haben irgendwie. Es ist einfach wirklich sehr witzig, sehr speziell auch vielleicht.
Also
nicht
Gras.
Ja, naja, Gummibärchen mit Gras auch oder irgend sowas. Ne? Sehr speziell vielleicht nicht ganz so speziell wie Lazy Company, aber ich muss sagen, ich habe mich wirklich bestens unterhalten. Wie gesagt, den Reiz dieser Serie machen, glaube ich, aber auch die beiden Hauptpersonen aus, also diese Nate und Robin. Und zwischen den Zeilen kommt dann immer nochmal raus, dass er zwar in dieser Firma gekündigt worden ist, aber es eigentlich einen hehren Grund hat. Es gab irgendein Produkt, das auf den Markt kommen sollte, wovon er aber für die Firma nicht überzeugt war, das gegenüber dem Chef geäußert hat und deswegen er gefeuert worden ist. Und nun ist er aber auf dem Weg, ich sage es mal, Florida war es, wenn es nicht Florida war, egal. Jedenfalls am Zielort des Urlaubes ist gerade auch eine Konferenz, wo er dann aber auch wieder irgend so ein, war das Gras oder war das irgendwas anderes, irgendein Produkt mitnimmt, was er dorthin schmuggeln soll. Währenddessen sieht man immer so in Rückblenden, beziehungsweise in Echtzeit die ganze Geschichte an sich, der ganze Roadtrip, der geschieht in Rückblenden, weil er eigentlich in der Zwischenzeit eigentlich schon von irgendeinem FBI-Agent da verhört wird und dann erfährt man so nach und nach, wie diese ganzen Verwicklungen zusammenhängen. Ich hatte es schon gesagt, großartige Serie, die im Großen und Ganzen vom Cast lebt, die wirklich witzige Momente hat, also die mir so an den Comedy-Himmel ganz gut gefallen hat. Es gibt ja nicht mehr allzu viel gute Comedy, die jetzt so neu rauskommt. Das ist meiner Ansicht nach einer der besseren. Und da ich Alex da eigentlich gar nicht fragen muss, werde ich natürlich Anne-Marie zuerst fragen, wie sah es denn bei dir aus? Hat dir die Comedy gefallen, Anne-Marie?
Oh, ich sollte vielleicht Push-to-Talk anmachen, sorry. Mir hat sie auch überraschend gut gefallen. Also ich habe sie ja bewusst ausgewählt, weil ich wusste, es ist von Samantha Bee und Jason Jones, genau. und war überrascht. Also ich hatte auch so ein bisschen nur so Familiengeplänkel mit sehr seichten Witzen erwartet. Das war es nicht. Es war echt überraschend lustig und wie du schon sagst, die Stars sind da wirklich Nate und Robin, also die Eltern, also ich finde, dass die Chemie ist da einmalig. Das passt total gut, wie sie zusammen agieren. Und ich bin auch positiv von den Kindern überrascht, weil ich bin ja auch immer so ein Kinder in Serien, dann auch noch in Comedies. Ist halt, Timing ist halt schwierig, können viele Erwachsene nicht, siehe Lazy Company. Und bei Kindern dann ganz besonders. Und hier mochte ich das. Also die sind so, ich weiß nicht, 10, 12. Und das Mädchen ist halt super intelligent. Die haben auch so einen tollen Aufkleber hinten am Auto. Meine Tochter hat eine Auszeichnung. Oh, ich weiß gar nicht mehr, was da steht. Oder ist super klug oder irgend sowas. Und der Sohn ist halt so ein bisschen, wird halt so ein bisschen dümmlicher dargestellt, dass das halt überhaupt nicht schnallt, als der Vater ihm erklärt, was er jetzt zum Start des Autos, was er drücken soll und was nicht. Das hat mich überraschend gut unterhalten, die beiden, oder die haben mir überraschend gut gefallen. Ich habe 2 Folgen gesehen, weil Pilot fand ich ganz okay und dachte, ach ja, komm, noch so 20 Minuten Comedy kannst du noch hinterher schieben. Hat mir auch gut gefallen, ist für mich jetzt nicht die Comedy-Perle schlechthin, ganz so gut war es dann doch nicht. Ich fand, sie haben mich damit dann doch noch überrascht, dass am Ende der ersten Folge, dass man sieht, dass er eigentlich diese Story Agentin, was? FBI oder Polizistin?
Ja, ich glaube FBI irgendwie.
Wer ihn da verhört hat. Auf jeden Fall einer Frau erzählt und die eben sagt, ja, das interessiert mich eigentlich gar nicht jetzt, wie ist das und das passiert. Da war ich halt, dachte ich, oh wow, doch noch ein Kniff, haben sie doch mal was hingekriegt. Und dann die 2. Folge ist dann, glaube ich, wenn die in einem Hotel sind und es fand ich ganz amüsant, wenn ihm dann die Badehose weg ist und diese Rezeptionistin, die ganze Zeit seinen Namen falsch ausspricht und er da komplett am Verzweifeln ist.
Und sie dann am Ende aber auch zusammen eine Tüte Gras rauchen und dann doch wieder vereint sind.
Genau. Und dann eigentlich alles egal ist und er dann noch seiner Mutter 20 Nachrichten auf dem AB und sie nebenbei, sie hört das am AB, aber eigentlich raucht sie, hat noch Sex mit ihrem Mann und er, das war schon sehr
albern.
So
ein bisschen Fremdschämen, aber auch, so, wenn das, die älteren Herrschaft im Hintergrund am also sie ist dann, also eine Szene war, beide von diesen, ich sage es mal, Grandparents da sitzen auf dem Bett und man sieht nur die Armbewegung der Oma, also der Mutter.
Ach stimmt, sie hat
das war so ein bisschen
genau. So. Ja, aber fand ich lustig. Also hat mir gefallen. Das war irgendwie so eine abruse, alberne Szene. Das fand ich gut. Also wer Comedy mag, sollte da auf jeden Fall reinschauen. Wer auch jetzt nicht... Es ist jetzt nicht so super intelligente Comedy, wo viele, ich weiß jetzt nicht, wer nur so auf so popkulturelle Anspielungen und sowas steht. Das ist dann eher nicht. Es ist echt eine solide, gute Familiencomedy, die sicherlich noch schön albern wird und schon eine Empfehlung von mir.
Alex, wie sieht es bei dir aus? Du bist ja eigentlich nicht so der Comedy-Typ. Nee. Hat es dich doch irgendwie angesprochen, oder?
Naja, ich habe ja gesagt...
Und Centaur wäre das übrigens gewesen. Also halb Pferd, halb Mensch. Aber nur mal so am Rande. Fiel mir gerade wieder ein.
Also ich habe das jetzt, ich kann es nicht komplett zerreißen. Es ist eine ganz, ganz annehmbare kleine Comedy-Serie, aber ich habe mich da jetzt nicht weggehauen von Lachen oder ist jetzt nicht die Mega-Brüller dabei gewesen. Es ist ganz nett anzugucken, aber es ist jetzt so nicht eine klassische Comedy-Serie, wo ich jetzt mega lache. Also wenn man da gerade so bei Familiendingern sind, da fand ich damals hier Malcolm mittendrin doch irgendwo lustiger, besser als sowas, wenn man sowas vergleicht, so eine Familiengeschichte mit irgendwas anderem. Von daher, nee, ist nicht meins, aber es ist besser als vieles andere, was ich hier schon gucke. Daher, ja, so mittelmäßige Kritik von mir.
Da muss ich ja an dir scheinbar mal loben, weil du sagst, Familiencomedy The Middle schaue ich immer noch mit Leidenschaft und wirklich gerne. Axel Heck, großartig, die ganze Heck-Familie. Guckst du an, Marie, das zufällig noch, The Middle, oder bist du da schon lange ausgestiegen?
Habe ich noch nie geguckt.
Hast du nie geguckt? Mit Sue Heck, der diese bisschen schräge Tante da... Musst du unbedingt
machen. Ich weiß, dass die Serie gibt, die ist doch mit dem Hausmeister von Scott,
genau.
Oder? Ja, aber ich glaube, da habe ich noch nie reingeguckt.
Echt nicht. Wärmstens empfohlen. Das ist wirklich, das ist auch, glaube ich, die 6., 7. Staffel oder so. Ist jedenfalls immer noch ziemlich gut. Nee, aber die Tour, ist eigentlich in den ersten beiden schon der Stripclub dabei, Anne-Marie?
Ja, hier Banana Cream, genau. Oder so.
Das ist eine der lustigeren Sachen. Der Jonah, der Sohn ist jedenfalls dabei und soll quasi ein Bistro raussuchen. Wie hieß das? Banana Club oder irgendwas, keine Ahnung. Und sie denken halt, es ist ein Eis. Irgendwas. Cream. Banana Cream. Naja, jedenfalls sollen sie halt sich, da denken sie, es ist ein Eisladen und die Kinder rennen schon rein und es stellt sich heraus, dass es ein Stripclub ist und das ist einfach irgendwie genial gemacht und dann sind die Damen da auch alle ganz nett und so, aber mehr wird nicht verraten. Also guckt mal rein, die Tour, einfach zur Not mal den Trailer angucken. Eine wirklich sehr amüsante Comedy von Samantha Bee mitentwickelt. Falls ihr die kennt, dann müsst ihr da sowieso mal reingucken und Jason Jones, die haben dann auch stellenweise, ich habe gerade mal geguckt, auch wirklich die einzelnen Episoden entweder als Co-Autor oder beziehungsweise einzeln geschrieben. Also der Pilot ist von beiden geschrieben und dann taucht immer mal wieder sie und er mit auf.
Groß. Übrigens schon für eine zweite Staffel verlängert.
Genau, großartige Comedy, also großartig, zumindest eine herausragende Comedy, wo wir uns auf den einen Nenner finden. Dann kommen wir zum Sonstigen. Annemarie, du hast mit einer Träne im Auge eine Folge zu Ende geguckt und hast auf Instagram, denn man findet dich auch auf Instagram, etwas kryptisch gepostet. Nur weiß ich nicht, hast du angefangen, die Serie zu schauen, bevor du das Finale gesehen hast, oder hast du dann wieder angefangen, nachdem du das Finale gesehen hast?
Man findet mich übrigens unter LostMarie bei Instagram, wer meine kryptischen Fotos und Videos gern sehen möchte. Jetzt am 8.5. am Sonntag lief in den USA ja das Finale von The Good Wife, um erstmal zu erzählen, worum es geht. Und ich habe den Abend vorher, weil ich da psychisch nicht drauf vorbereitet war, dass es jetzt zu Ende geht, mir nochmal den Piloten angesehen, und es hat sich im Nachhinein als sehr hilfreich erwiesen, da es unheimlich viele Parallelen gab jetzt im Finale, was ich jetzt nicht so sonst mitbekommen hätte. Deshalb dafür Daumen hoch für mich selber, für die Idee.
Klopfst dir auf die Schultern?
Ja.
Anerkennt?
Ich will jetzt gar nicht so viel dazu sagen, weil ich glaube, ich werde in den nächsten Tagen mal mit Luise einen Special-Podcast dazu machen. Ich will euch ja auch nicht langweilen. Ich muss sagen, ich bin sehr zwiegespalten, was das Finale angeht. Also so gut die Serie ja immer war und was für ein herausragendes Drama das ist, was die einzelnen Charaktere immer so gut in den Fokus gerückt hat und nicht eindimensional und auch nicht zweidimensional dargestellt hat, sondern in ganz vielen Grautönen. Umso schwerer habe ich das Finale ertragen, also weil viele Sachen echt so out of character waren und so viele Handlungsstränge, die in den letzten Folgen eigentlich einen guten Aufbau gehabt hatten, zerstört wurden. Aber ich habe schon geweint, als bevor das Intro kam, also ich glaube so Minute 5, Minute 6, das schon mal als Teaser, flossen mir schon die Tränen. Und am Ende, also die hatten wieder wie immer einen sehr guten Score. Es gibt jetzt ein Lied, das, wenn ich das wahrscheinlich irgendwo höre, werden mir die Tränen in die Augen schießen, wie es ja schon bei beispielsweise Six Feet Under, dieses von Sia, wie heißt das? Das war Sia, das Grieve Me. Habe ich jetzt wieder ein neues Lied, weil das war unglaublich traurig und ergreifend. Das hat wieder sehr gut zu diesem Ende gepasst. Ich kann ja so ein bisschen, es ist ein offenes Ende und was mir an sich sehr gut gefällt. Aber wie gerade schon angedeutet, waren viel zu viele Sachen, die mich dann auch gestört haben. Ich würde bei von 10 Punkten vielleicht, ich weiß gar nicht, 6-7 geben. Also.
Aber jetzt mal die Frage, gibt es eine Serie, also mir würde jetzt keine aus dem Kopf direkt einfallen, wo du sagst, da ist das Ende wirklich perfekt gewesen? Also so auch.
Ja, na, Lost natürlich.
Na, nicht wirklich, oder?
Doch, ich bin ja immer noch eine Verfechterin des Finales. Und Six Feet Under, also das ist ja wirklich das beste Finale ever. Und ich glaube, da würden mir jetzt auch ganz, ganz viele Hörer zustimmen. Und für mich ja auch immer noch, aber auch nur, weil es eine meiner Lieblingsserien ist, Friends. Das ist ja jetzt keine anspruchsvolle Serie und der Plot ist immer sehr einfach gehalten. Und aber dafür ist das Finale eben genauso wie die Serie. Es ist schön. Am Ende sind alle happy. Das ist wirklich so ein Happy End. Da ist die Geschichte zu Ende erzählt. Jetzt nicht wie bei Good Wife, wo wir eigentlich auch noch das nächste Jahr Alicia beobachten könnten in ihrem Leben. Das war bei Friends nicht. Also das Happy End, alle sind glücklich, wir weinen vor Freude und die Tür geht zu und das war's. Für so eine Serie fand ich auch das Finale super gut und perfekt.
Gibt es eigentlich von den Hauptdarstellern schon irgendwas Neues? Also weißt du, ob Julian Margulies noch irgendwas Neues machen will?
Ich habe nur gelesen, also das war ja immer, das hat sie ja auch, ich weiß, den Emmy 2013, 2014 bekommen und das war eine der ersten Sachen, die sie ja da auf der Bühne in ihrer Acceptance, also in ihrer Dankesrede gesagt hat, wie wahnsinnig schwer es ist, eine Staffel mit 23 Folgen heutzutage zu machen, weil eigentlich die Sachen, die auch aktuell geehrt werden, das sind ja diese ganzen HBO, AMC-Sachen, die immer nur 10, 12, 13 Episoden haben. Und das hat sie jetzt auch, vor ein paar Tagen habe ich es in einem Interview von ihr gelesen, wie viel Geld müsste man ihr bieten, dass sie im nächsten Jahr oder demnächst wieder eine Serie mit 24 Folgen pro Staffel macht. Dann hat sie gesagt, so viel Geld gibt es nicht. Also die ist da jetzt erstmal komplett raus, was ich verstehen kann, wenn du das 7 Jahre gemacht hast. Ist ja wirklich bam, bam, bam. Also der Zeitplan ist da so eng. Ich glaube, die macht jetzt erstmal ein paar Jahre.
Ein auf ruhig.
Ja, genau. Also das jetzt dazu, es war ja jetzt doch ganz schön viel, so viel hatte ich jetzt gar nicht eng geplant eigentlich, aber...
Wenn ich immer nachfrage, musst du auch antworten.
Ja, das stimmt. Also zusammengefasst, ich habe sehr viele Tränen vergossen. Es hat mich sehr traurig gemacht. Es war aber auch wieder die... Ab und zu haben diese perfekten Momente, wo die The Good Wife so gut ist, haben durchgeblitzt, aber alles in allem, ein Happy End hätte ich da nicht gebraucht, aber irgendwie so, dass die Charaktere und die Geschichten, dass das den Machern irgendwie mehr klar gewesen wäre, was sie die letzten 7 Jahre gemacht haben, dass das besser aufgegriffen wird. Ja. Aber ja, dazu kommt, glaube ich, mal was. Stay tuned.
Schwamm drüber.
Genau.
Dann Bates Motel, was willst du da?
Genau, Bates Motel läuft ja im Moment in der 4. Staffel, bin ich ja auch großer Fan von. Also ich glaube, die 2. Staffel hat mir ja gar nicht so gefallen, die 3. war ja wieder gut und die 4. ist jetzt, also die 4. ist für mich jetzt gerade die beste und jetzt lief gerade die 9. Episode, es gibt jetzt nächste Woche noch die 10. und dann war es auch schon mit der 4. Und ich wollte nur mal, also falls es auch Zuschauer von Bates Motel gibt, die gerade aktuell schauen, wow, Game Changer, what the fuck, bin geschockt. Und wenn es so ist, wie sich das jetzt angedeutet hat, dann wird die 5. Staffel, die ja schon bestellt ist, super freaky, abgefahren, toll. Ja,
mehr jetzt nur mal in 2 Sätzen, also wir hatten ja damals, dass das im Prinzip so diese Vorgeschichte zu Psycho gewesen ist, also dann auch der Weser, Norman Bates. Genau. Wie hat man das jetzt hingekriegt, dass man das über so viele Staffeln aufteilt? Oder ist das...
Also wir haben ja die Beziehung von Norma und Norman, also Mutter und Sohn. Und bei ihm hat sich ja eigentlich seit der ersten Staffel seine psychischen Krankheiten oder psychische Krankheit angedeutet. Die kam in den ersten beiden Staffeln nur Schritt für Schritt. Also da gab es ja auch schon, wenn er quasi Blackouts hatte und sich also meistens kriminelle Sachen gemacht hat, an die er sich nicht erinnern konnte. Und eben dieses tiefe Gefühl seiner Mutter gegenüber und dass er sie beschützen musste, das ist jetzt in der 3. Staffel und vor allem auch in der 4. Also ich kann ja nur so viel sagen, dass er jetzt auch ein paar Folgen in einem Mental Institution.
Klapsmühle. Also, Irrenhaus.
Nee, das ist es ja nicht. Nee, aber. Ja, halt
Mental Institution, na klar, ist.
Ja, aber wir sagen nicht Klapsmühle.
Na, wie sagt man
denn? Krankheit, aber ja, in einem Krankenhaus oder in einer Einrichtung.
Psychiatrie, sagst du.
Ja, dass er eben da war. Also, das Thema ist jetzt in dieser Staffel extrem präsent und es kommt immer wieder zu diesen Blackouts und Ausfällen. Und es hat jetzt auch damit zu tun, was jetzt in dieser 9. Folge am Ende passiert ist. Und es ist auch sehr gut dargestellt, weil er geht ja, ich glaube in der 3. Staffel fing es schon an, dass er sich auch als Norma, also als seine Mutter gefühlt hat. Und das machen die eben grandios, dass wir eben nicht nur sehen, wie er agiert, sondern das kurzer Kameraschwenk und plötzlich steht auch Vera Farmiga, die ja die Norma spielt, steht sie quasi da, um quasi das Bild, was Norman eigentlich von sich gerade hat, für uns Zuschauer auch zu projizieren. Und es ist halt so gut gemacht. Und als die Schauspieler sind auch so gut, er kniest sie nieder, weiß nicht, wow, so krass, ich bin gerade voll dabei und habe Angst vor Norman. Und also wer vielleicht irgendwann bei Bates Motel ausgestiegen ist oder denkt, oh Gott, ich habe jetzt noch, bin erst Staffel 3 oder so, ey, guckt weiter, es ist so gut gerade und ich freue mich extrem auf das Finale nächste Woche und werde dann sicherlich spoilerfrei wie immer berichten.
Alex, du warst doch am Anfang auch eingestellt auf die Serie. Hast du echt noch weiter dass die Sache verfolgt?
Ja, nee, also ich habe das nicht weitergeguckt, aber wenn der Anne-Marie jetzt sagt, dass es doch so sich gut entwickelt, dann da mal wieder gucken, glaube
ich. Ja, okay. Also kann ich dir wirklich spielen.
Anne-Marie, bei dir steht noch was.
Achso, ich dachte, das moderierst du noch an.
Nö, also ja, weiter, ich weiß nicht, was ist Pol, dann mache ich's, aber...
Poi. Ja, Person of Interest. Achso. Läuft der jetzt endlich wieder? kennst du die geflügelten Serienabkürzungen?
Nee. Ich dachte, irgendwas nicht mitgekriegt.
ja, Person of Interest, wie gesagt, läuft gerade in der 5. Staffel bei CBS und das war ja echt so eine Serie, die schon immer, ich glaube, seit der 3. Staffel so irgendwie irgendwie lose in den Leinen hingen. Dann lief letztes Jahr die vierte ganz normal über die ganze Season. Und dann hat CBS eben gesagt, ja, werden nochmal wiederkommen, dann aber mit einer verkürzten Staffel. Heißt, es gibt nur 13 Folgen. Und eben, dass es nicht ganz normal 2016 quasi September, Oktober, November startet, sondern jetzt ist erst Anfang Mai mit der ersten Folge. Und die haben teilweise Doppelplatzierung, Doppelbelegung, also dass irgendwie Montag eine Folge kommt und Mittwoch eine Folge irgendwie, also die kriegen das jetzt bam, 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 ganz schnell werden die 13 Folgen jetzt ausgestrahlt, bis dann im Juni das Finale kommt. Und ich habe jetzt die erste Folge von der fünften Staffel eben schon gesehen und nach den ganzen Verwirrungen und Verstrickungen und ja, was quasi in der vierten Staffel am Ende passiert ist, was ja eigentlich das Ende bedeutet hat, wieder voll drin, wieder voll dabei, dass das Team ist zurück. Und ich mag die Serie sehr. Sie hat sich ganz schnell von, also es war ja so, dass eben, es gab ja diese Maschine, die uns überwacht und womit dann eben unsere Hauptdarsteller Leute, entweder Leute davor bewahrt haben, dass sie eine Straftat begehen oder eben, dass Leute, an denen eine Straftat vollzogen werden sollte, dass sie die eben retten. Das war so ein bisschen der Plot. Aber es gab ja schon immer diesen roten Faden und die Serie hat sich ganz schnell dazu entwickelt, dass diese Case of the Week immer kleiner wurde, bis dann, ich weiß gar nicht, zweite Staffel gab es das dann überhaupt schon, sondern echt ein gutes Drama mit super vielen Facetten, mit ganz tollen Darstellern. Ja, von daher Person of Interest auch so eine gute Serie, die ich von CBS gern in Erinnerung behalten werde, wenn es jetzt zu Ende geht. Und da erhoffe ich mir ein großes Finale.
Gut, dann kommen wir zur nächsten Serie. Und die ist, ich weiß gar nicht, ob du das wusstest, die basiert auf einer belgischen Serie, nicht mit dem gleichnamigen Titel, sondern mit dem Titel Gordon. Aber was ich sagen muss, am Anfang dachte ich ja, als ich so den Trailer angeguckt hatte, ich habe von der Serie noch nie vorher gehört und dachte mir, naja, das ist bestimmt irgend so eine Outbreak-Geschichte irgendwie. Die CW hat das relativ vielfältig momentan, also das Angebot, was es da so alles gibt, die sind ganz gut. Ich weiß gar nicht, hast du da irgendwelche Informationen, ob die, sagen wir so, auf dem aufsteigenden Ast sind, expandieren oder ob die immer schon zu breit aufgefächert waren? Jedenfalls Containment, auch das vorweg, eine hervorragende Serie, die mich wirklich überrascht hat und die eben nicht nur ganz einfach mit diesem Outbreak, mit diesem Film damals zu vergleichen ist, die uns Ann-Marie jetzt kurz vorstellen wird und dann werden wir in Detail darauf eingehen, was uns so dran gereizt hat.
Genau, also vielleicht noch kurz zu CW. Also ist in der Tat so, die haben ja jetzt, als es um die Verlängerung ihrer aktuellen Serien geht, fast alles verlängert und das Portfolio bei denen wird immer größer. Letztes Jahr hat ja Jane the Virgin zum Beispiel einen Golden Globe gewonnen, dann hatte Crazy Ex-Girlfriend, hatten dieses Jahr den Globe. Also die werden auch jetzt immer weiter bei diesen Prestige-Preisverleihungen werden die Serien da beachtet, was meiner Meinung nach vollkommen zu Recht passiert. Und die sind ja mit diesen ganzen Superhelden hier, Flash und Arrow, ganz gut aufgestellt. Dann haben die diesen normalen, jetzt mal in Anführungsstrichen, Teenie-Drama-Serien und dann so innovative Sachen wie Jane the Virgin, was ja aktuell wirklich meine absolute Lieblingsserie ist.
Oder iZombie. Und
iZombie, ja, sowieso. Aber Jane trotzdem mehr.
Crazy Ex-Girlfriend, glaube ich, auch noch.
Nee, da habe ich noch gar nicht so viel jetzt von der ersten Staffel gesehen. Aber das wollen wir unter den Teppich kehren. Das muss ich mal noch weiter gucken. Ich fühle mich ja immer schlecht, wenn ich Serien, die ich eigentlich mag, irgendwie es nicht hinkriege, die mal weiter zu gucken. Aber das ist ja jetzt nicht Thema dieses Themas gerade. Containment hatte ich auch schon gehört und dachte mir so, ja, klingt jetzt nicht schlecht. Hab aber also, als ich eure Bewertung bei uns im internen Dokument gesehen habe, bin ich ja fast aus den Latschen gekippt, weil ich dachte, ja, CW-Serie, da werdet ihr beiden, vor allem Alex, dem Ganzen nicht so viel abgewinnen können. Und dann, ja, beide 8 Punkte gegeben, genau wie ich.
Wir sind uns einig. Das kann eigentlich
alles sein.
Also
vollkommen zu Recht natürlich, aber Luisa hat das vorhin so schön gesagt, weil es war ja eine Serie, die ich vorgeschlagen habe. Und normalerweise prallt das ja meistens an euch ab. Und
hat sie das liegt aber nicht an dir, sondern an den Serien.
Ich weiß, aber ich als blindes Huhn habe jetzt noch mal einen Korn gefunden, genau. Containment, die neue Serie von Julie Black, die Vampire Diaries und The Originals gemacht hat. Also die ist da schon gut als Produzentin schon ein paar Jahre mit dabei. Also da kann man auch auf was Ordentliches hoffen. Und das ist es auch. Worum geht's? Du hast es ja schon angedeutet gerade, dass das eine Art Seuche oder Virus ausbricht. Und wir werden da auch direkt reingeworfen. Das Ganze spielt in Atlanta. Serienfans wissen schon, ach, schon wieder Atlanta. Gibt's ja recht viele Produktionen, die da aktuell spielen und ich glaube, einer der Gründe ist, dass es da recht billig ist. Die ganze Produktion, nee, ist wirklich so.
Ist ein billiges Pflaster, da kann man einfach alles drehen.
Ja, in L.A. kannst du ja, also kann so eine Rookie-Serie sich nicht leisten, da zu spielen oder da dann auch zu produzieren. Deshalb sind wir in Atlanta, auch eine schöne Stadt. Und wir werden irgendwie im, steht dann 13. Tag und dort ist absolutes Chaos. Es sind Verletzte, es brennen die Häuser, die Leute sterben da vor sich hin, sind teilweise von der Nationalgarde oder Polizisten angeschossen, weil sie eben Symptome zeigen und da wird gar nicht lange, wird kein langer Prozess gemacht. Ja, eh, das habe ich jetzt verwechselt oder zusammengeführt, ja. Genau, also wird kein, wird nicht lang gezogen, ich hab's schon wieder
vergessen. Erst schießen, dann fragen.
Es wird nicht lang.
Schreibt dir's auf.
Gefackelt, genau. Ja, es wird nicht lang gefackelt, sondern die Leute werden dann eben zur Strecke gebracht, was uns eben schon so ein bisschen Eindruck, oder wir bekommen schon den Eindruck, ah, okay, das scheint anscheinend ansteckend zu sein, was auch immer da los ist. Kinder schreien, es gibt eine Schwangere, es gibt also absolutes Chaos und ja, 13. Tag, wo du denkst, oh, what the fuck, 13 Tage, da nicht mal 2 Wochen, so lange liege ich nicht mal auf Malle am Strand, ne? Wie konnte das denn jetzt passieren? Und dann springt die Handlung auch direkt zurück zum ersten Tag. Und das Ganze geht eigentlich damit los, dass in dem Krankenhaus, was in der Mitte der Stadt liegt, eine Ärztin unter Quarantäne erstmal gestellt wird, weil sie merkwürdige Symptome anzeigt. Also sie ist halt, ich weiß nicht, blutet sie auch schon oder aus Nasen und Augen und er sieht halt schon aus wie der Tod und die Kollegen können sich nicht erklären, was mit ihr los ist. Die forschen dann ein bisschen und finden eben heraus, dass sie noch vor einigen Stunden einen jungen Mann behandelt hat, der eben auch wegen Erkältungsgrippesymptomen das Krankenhaus besucht hat. Der ist aber schon wieder weg und den machen sie recht schnell so ein bisschen als Patient Zero aus, also von dem das wahrscheinlich stammt. Finden dann über Straßenüberwachung heraus, wo er wohnt, schicken dann schon eine Polizeieskorte hin. In der Zwischenzeit stirbt die Ärztin und sterben auch schon weitere Patienten und ihr Freund, die mit ihr Kontakt hatten. Und ziemlich schnell wird klar, okay, was auch immer das ist, wir können das noch nicht bestimmen, aber es ist leicht übertragbar. Die anderen Menschen infizieren sich recht schnell damit. Es scheint wohl durch, nennt man es jetzt Tröpfcheninfektion?
Das hat sicherlich ein Fachausdruck, aber keine Ahnung, wie der heißt.
Musstest du mal deine Frau fragen. Also ist nicht, also am besten man schützt die Atemwege und überhaupt seinen Körper davor, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen. Und, aber wir haben eben Polizisten, die jetzt versuchen, diesen Patienten X oder Patienten 1 oder 0 ja dann, Patient Zero, von dem das Ganze wahrscheinlich stammt, auswendig zu machen. Machen sie dann auch. Und er sieht auch schon aus wie der Tod, also er leidet auch immer weiter, ganzes halbe Gesicht, Blut überströmt. Und was auffällig ist, er niest. Das merken die dann auch bei anderen Patienten. Also, und hier kommt quasi schon mein erster Kritikpunkt, statten sich Polizisten, die ihn eben abholen wollen und dann auch später, die haben ihre normale Kluft an, einen Helm und dann so eine Art Gesichtsvisier, ja. Ja, so ein Visier, also wie beim Moped-Helm, was sie einfach runterklappen. Also da schon erster großer Kritikpunkt. Dann setzt euch doch eine komplette Atemmaske oder einen kompletten Kopfschutz auf und nicht nur einfach so ein Visier, wo theoretisch von unten ja noch alles wieder durchkommen kann. Also das ist echt ein bisschen schlecht. Aber
ich glaube, das hatte ich auch überlegt, dass irgendwie der einen Seite stellen sie es so als die ganz große Gefahr dar. Das heißt übrigens Tröpfcheninfektion. Ich habe bloß nachgeguckt und es gibt Tröpfchen- und Schmierinfektionen und Austausch, egal. Und dann kommen die da wirklich an, so da hätte man auch so die Hand vom Mund halten können, wäre ungefähr gleich wirksam gewesen.
Ja, genau. Also,
ganz, ganz seltsam.
Das kennen wir ja, weil du ja vor uns schon Outbreak so referenziert hast. Da hatten die ja immer diese schönen gelben Anzüge und dann, wo hinten noch so ein Rohr wieder rauskam für deine Frischluft. Sowas hätte ich mir da jetzt eher vorgestellt. Aber naja, gibt's nicht.
Es muss ja weitergehen in der Show, ne, wenn sie alles gleich...
Ja, genau. Und deshalb kommen da schon einige spannende Momente zustande, weil eben, als sie den jungen Mann gerade festnehmen wollen, niest er und niest einen Mann, der noch sein Visier noch nicht runtergeklappt hatte, niest er so halb an und er fühlt sich dann auch schon in Todesgefahr und weiß nicht, was passiert. Das kommt öfter in den kommenden Folgen. Ich habe bisher übrigens drei gesehen, weil Spoiler Alert, ich finde es auch sehr geil. Kommt das öfter vor, dass eben die Leute nicht schnell genug wegtreten können oder die Polizisten ihr Visier runter machen können, um sich zu schützen. Ja, also sie finden den Mann, machen ihn ausfindig, holen ihn aus der Wohnung raus. Aber es nützt nicht viel, weil er, wie wir sehr schnell lernen, im Moment oder zu Anfang stirbt jeder, der dieses Virus oder was auch immer ist, womit er in Kontakt getreten ist. Also gibt es jetzt keine Möglichkeit, ihn irgendwie ad hoc zu heilen. Er wird dann aber natürlich im Krankenhaus untersucht, ob sie irgendwie ein Gegenmittel erstellen können und untersuchen sein Blut und alles. Aber gleichzeitig wird auch wie hieß das denn jetzt? Die haben noch so einen tollen Namen. Nicht Seuchen
CDC, Dr. Center for Disease Control.
Ja, genau. Also die werden direkt eingeflogen, weil das im Krankenhaus sofort gemeldet wird. Und die stecken das ganze Krankenhaus erstmal unter Quarantäne, dass niemand rein oder raus kann, bevor die wissen, was passiert. Und gleichzeitig versuchen eben die Polizisten zu sehen, mit wem dieser junge Mann Kontakt hatte. Da ist erstmal natürlich seine ganze Familie. Die werden auch ins Krankenhaus geholt. Und dann gibt es nochmal so ganz spannend, hatte er noch mit einem jungen Mädchen Kontakt, die jetzt eben nicht zu finden ist. Und ja, das ganze Krankenhaus ist unter Quarantäne. Da haben wir natürlich einige Hauptdarsteller. Also es gibt den Arzt, der das quasi im Krankenhaus so ein bisschen steuert und für alle, die draußen sind, quasi von der Regierung der Ansprechpartner ist. Und ja, der fackelt nicht lange. Also hat natürlich Mitleid mit anderen, aber er weiß halt, wenn niemand da niest, ist es mit dem vorbei. Und da haben die quasi so einen langen Gang mit ganz vielen Räumen, Quarantäneräumen. Also ich frage mich, ob das jedes Krankenhaus hat, wo die alle Stück für Stück, wenn sie jemanden haben, neu reinstecken. Also das wäre so unsere erste Figur im Krankenhaus. Dann haben wir noch eine Lehrerin, die eigentlich mit ihrer Schulklasse, wo auch ihr Sohn dabei ist, einen Ausflug ins Krankenhaus gemacht hatte, um die kranken Leute da zu unterhalten. Die haben da gesungen und alles schön und dann wollten sie eigentlich gerade mit ihrem Schulbus wieder abfahren. Natürlich, in dem Moment wird das Krankenhaus unter Quarantäne gestellt. Das bedeutet, so ein ganzer Hühnerhaufen von 11-Jährigen sitzt im Krankenhaus fest und sie und muss jetzt eben versuchen, die unter Kontrolle zu haben, wo sich ja jeder denken kann, okay, es wird nicht passieren, irgendwelche Kinder werden abhauen und sich in Gefahr begeben. Das wäre das Nächste. Dazu kommt, wir haben einen Polizisten, der außerhalb des Krankenhauses ist, der so ein bisschen mit diesem Seuchenkommando, also er kommt da zu einem Meeting und ist da auch direkt mit involviert. Ein sehr netter Mann, der ja quasi unser strahlender Held, als strahlender Held irgendwie schon eingeführt wird, der gleichzeitig eine Freundin hat, die sich in der Nähe des Krankenhauses aufhält und also ich kann es ja jetzt schon mal sagen, ist ja egal, nicht nur das Krankenhaus wird unter Quarantäne gestellt, sondern sie merken dann eben, okay, es können auch Leute sein, die außerhalb des Krankenhauses sind und das können wir jetzt eben nicht riskieren, dass die Leute sich weiter in der Stadt, im Bundesstaat, wie auch immer weiter verteilen. Deshalb wird in einem gewissen Umkreis, das weiß ich jetzt leider nicht, wie weit um das Krankenhaus herum, wird ein Teil der Straße, ein Teil der Stadt, der Innenstadt, komplett unter Quarantäne gestellt. Die bauen erst einen Zaun auf, da wird dann später Strom draufgelegt und dann nochmal an einigen Stellen auch mit Frachtcontainern, Frachtschiff-Containern wird die Mauer ergänzt, dass wirklich niemand raus und niemand rein kann. Und da ist jetzt natürlich das klassische Geschichte der Serie. Also wir haben einmal den Polizisten, den ich gerade schon genannt habe, und seine Freundin und die sind natürlich getrennt. Sie ist drin, bekommt von der ganzen Sache erstmal gar nichts mit, fährt ganz normal auf Arbeit. Er ist draußen. Dann haben wir noch ein junges, schwangeres Mädchen, die eigentlich von ihrer Mutter flüchten will, weil diese eben viel, sie will nicht, dass sie das Kind bekommt, drängt sie zu einer Adoption und ja, sie ist halt Teenager und die Mutter versteht sie nicht, typisches Drama und sie wollte eigentlich mit ihrem Freund abhauen. Der Freund ist außerhalb der Quarantänezone, sie ist drin, also haben wir da eben sehr viele Menschen verteilt auf beiden Seiten, die auf der einen Seite natürlich zueinander finden wollen und auf der anderen Seite sich in ihrer jeweiligen oder mit ihrer jeweiligen Situation klarkommen müssen. Spielt auch an verschiedenen Standorten, beispielsweise die Freundin des Polizisten ist eben bei ihr auf Arbeit, was macht sie eigentlich?
Ja, die ist aber auch irgendwie in so einem Quarantäneraum, wo sie reinkommt.
Genau. Ja. Und da wird es dann eben ganz spannend.
Also Virologin wahrscheinlich oder sowas.
Ja, ja, irgend sowas. Die haben da eben auch da bei sich im Büro noch so eine Kammer bei der Tür, die immer geöffnet werden muss von innen, dass die Leute eben rein und raus können. Und da kommt es später zu einer ganz interessanten Szene. Sie ist dann noch mit einer Kollegin und zwei anderen Männern, die, glaube ich, auch Kollegen sind. Und irgendwann sagen die eben, ja, wir haben kein Essen mehr, wir müssen jetzt irgendwie raus. Und sie sagt eigentlich, nein, wir wissen nicht, was passiert, wir bleiben jetzt hier. Und dann wird sie doch überstimmt. Die beiden Männer gehen nach draußen. Und gerade als sie wiederkommen wollen, fällt ihr auf, dass einer von beiden seine Schutzhandschuhe nicht mehr anhat. Und er schwitzt ein bisschen auf der Stirn. Und sie hat natürlich Angst. Und sie macht dann diese Zwischentüren nicht auf und das ist halt schon so ein bisschen Psychospielchen und was passiert da jetzt, wem kann ich trauen, lasse ich die beiden jetzt da draußen und ja, also es war auch so ein Part, den ich total spannend und total gut fand und auch sonst hat es mir total gut gefallen, also die ganze Darstellung, wie die Spannung schon in der ersten Folge immer erhöht wurde und wir haben viele Charaktere, aber ich finde, sehr gut gecastet, man kann die, weil ich habe ja manchmal bei Piloten das Problem, dass am Ende denkt, wer ist jetzt wer und dieser Zahnpasta-Lächeltyp und dann der und dann gibt es ja noch einen Polizisten, der innerhalb des Sperrgebiets ist, der immer gefühlt immer oberkörperfrei oder nur im Muskelshirt rumrennt und ja, ich habe da manchmal das Gefühl, dass ich nicht unterscheiden kann, ach ja, und dann gibt's drei blonde Mädels und dann nochmal so ein Typ mit Zahnpasta-Lächel und hier finde ich sehr divers gecastet und auch die Figuren sehr gut dargestellt, dass ich sofort weiß, wer ist wer, was ist wessen Geschichte, war mir sofort nach dem Piloten klar. Und ja, die versuchen jetzt eben, oder die Serie, habe ja wie gesagt schon drei Folgen gesehen, es spitzt sich jetzt schon immer weiter zu. Es gibt immer mehr Krankheitsfälle. Jetzt am Ende der dritten Folge wird dann auch das Internet gekappt, weil es kommt dann noch ein Journalist dazu, der so ein bisschen eher auf der einen Seite Enthüllungsjournalist sein will und natürlich sagt, ja, die Regierung verschweigt uns Sachen. Wir müssen natürlich die Leute informieren, aber auf der anderen Seite hetzt er die Leute auch gegeneinander auf oder die Leute gegen die Regierung und gegen die Polizei, was dann auch zu Toten führt. Also der mischt sich dann noch so ein bisschen ein und dadurch wird dann das Internet gekappt, dass eben nicht solche Informationen an die Leute gelangen. Und also ich bin schwer überrascht und begeistert von der ganzen Sache. Ich überlege gerade, es wird, die haben auch am Anfang, also als Internet und Telefon noch funktioniert, erfolgt auch sehr viel über Handy und da wird dann, wie Sherlock es beispielsweise gemacht hat, das war irgendwie so die ersten, als es mir aufgefallen ist, dass es eingeblendet wird, wenn jemand anruft, also Caller-ID und dann steht da, weiß nicht, Janet. Oder wenn jemand
auch Incoming Call schreibt. Und Outgoing Call und sowas.
Ja, oh, waiting. Genau. Also das fand ich eigentlich ganz cool. Was halt echt, also mit diesem Visier da bei dem Polizisten, das ist echt totaler Quatsch. Und was natürlich noch ist, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt erwähnt hatte, der Patient Zero, das ist natürlich ein junger Mann, ein Syrier, der gerade geflüchtet ist aus Syrien und jetzt bei seiner Familie in Amerika runterkommt. Und da wird natürlich gleich wieder dieses Klischee, oh, das ist ein Ausländer und der hat das eingeschleppt und ist da vielleicht auch Terrorist und das ist hier biochemische Waffe und so. Also das hätte es meiner Meinung nach nicht gebraucht. Das war echt so, ja, wieder auch Klischee.
Na gut, aber das sind die Ängste, die die wahrscheinlich dort haben und sie haben sie einfach aufgegriffen, nur um dann festzustellen, dass es eben das nicht ist. Also insofern ist es ja okay.
Ja klar, und das wird ja auch von unserem Polizisten ganz schnell, sagt er ja dann auch, würdet ihr jetzt hier diesen ganzen Aufwand machen, wenn das kein Syrier oder, ja, wäre und wird ja, also klar, aber halt trotzdem hätte es nicht sein müssen. Also es hätte auch Michael, der in der Mall arbeitet und ja, also das hätte echt nicht sein müssen und schürt halt diese Ängste da und spielt so damit, was mir halt nicht gefallen hat. Nö, ansonsten finde ich es spannend, ich gucke auf jeden Fall weiter, ich mag die Figur, ich mag das Tempo auch, also jetzt dritte Folge, schon einiges passiert und...
Nee, du hast das ganz gut zusammengefasst. Ich glaube halt, was diese Serie ausmacht und das ist halt der große Unterschied auch zu Outbreak irgendwie, die Serie lebt... Natürlich von dem Spannungsmoment, also wie kriegen sie diese Seuche unter Kontrolle, weil das ist ja das Interessante. Gleich am Anfang, wie du es gesagt hast, ne, da steht 13 Tage, ist es jetzt schon vorbei und du siehst einfach nur Chaos in den Straßen und denkst quasi, es ist schon quasi so eine Pandemie, also die ganze weltweit ausgebreitet, aber es ist halt wirklich nur lokal, so ein Seuchengebiet. Aber der große Reiz für mich ist dann auch so diese Interaktion dieser Charaktere untereinander. Du hast so ganz viele Paar-Konstellationen, also sei es jetzt nur bei dem Polizisten, der hat ja seinen Arbeitskollegen, der ist mit involviert. Du hast seine Ex, ja, sie sind ja wieder zusammen irgendwie, seine Freundin. Du hast diese junge Lehrerin, die mit den Kindern zusammen ist irgendwie, aber gleichzeitig auch mit den Polizisten irgendwie, zumindest mit dem Piloten, scheinbar ganz gut zurechtkommt. Und du hast immer so diese Konstellation, oder du hast eben die Schwangere mit der Mutter, die Schwangere, oder dann auch mit dem draußen, mit ihrem Freund, also dem Vater des Kindes. Und das gibt so eine, interessanterweise so eine emotionale Komponente, die jetzt nicht kitschig ist, die das gut irgendwie aufgreift, die einen dann als Zuschauer mit den Charakteren so mitfiebern lässt, was die Sache halt dann so spannend macht, finde ich. Also,
ja, und ich finde es auch sehr, sehr verständlich und authentisch dargestellt. Also wie gehst du auf der einen Seite draußen an der Mauer umfallen, wenn du weißt, deine Frau ist noch da drin, und wie gehst du innerhalb dieser Quarantänezone damit um? Also wie gesagt, da als die eine da, Gott, also Name ist jetzt noch nicht ganz so bei mir fit, ihre Kollegen nicht mehr reinlässt, weil sie vermutet, dass er eben auch krank ist. Und das ist ja auch wieder das Tolle, in Anführungsstrichen, da an dem Bösen ist ja auch, du siehst es ja im ersten Moment niemanden an, wenn er sich infiziert hat, er fängt dann irgendwann an zu niesen, zu schwitzen, und dann kommt das Blut aus Nase, und dann ist es eigentlich schon zu spät. Und das heißt, so diese unsichtbare Angst, die überall mitschwingt, du weißt nicht, wen du, also die sagen dann auch, ja, 6 Meter oder 6 Feet.
Ja, das ist auch, und dann auch humoristisch, also genau wie dieses 5, 6 Feet away, als die, ich sag's mal, Kindergärtnerin ist es ja nicht, aber Schulleiterin mit dem Polizisten da unterwegs ist, weil irgendwelche zwei, also ihr Sohn und noch einer abgehauen ist, sagt der Polizist erstmal immer, ja, halt den Abstand von 5, 6 Feet, und dann, das fand ich so ein bisschen weit hergeholt, verschafft sie sich Zugang zu so einem Biohazard-Bereich, nur weil der Angestellte ihr einfach die Zugangskarte gibt und sagt, komm, ich habe bessere Sachen zu erledigen, und dann wollen sie sich umarmen.
Ja, der ist ein Praktikant oder so da gewesen. Und
aber,
ja, aber es herrscht halt eben schon so eine Angst, dass du damit Leute wirklich kriegst. Dass sie sagen, okay, ich weiß nicht, vielleicht kann sie mich gerade wirklich anstecken, ich will es nicht riskieren, dann soll sie doch halt da reingehen.
Und die sagen halt auch, also gleich am Anfang, also das ist halt so 100%ige Todeschance, wenn du also infiziert bist, dann war es das eigentlich auch bisher, wobei es bei jedem Virus, glaube ich, ist so, also eine 100%ige Todeschance oder Mortalität, die gibt es nicht. Insofern wird sicherlich irgendwann noch ein Gegenmittel gefunden werden. Vermute ich einfach mal so, ist halt auch eine Miniserie, was sehr angenehm ist. Und wir können ja
haben
Alex
sie
nochmal...
Ja, nee, ganz kurz, also haben sie ja auch dann festgestellt, dass nicht jeder gleich schnell stirbt. Also wie zum Beispiel unser Patient Zero hat ja immer noch gelebt, als sie ihn zu Hause oder bei seiner Familie aufgegriffen haben, während die Ärztin, die sich bei ihm angesteckt hat, schon lange in der Leichenkammer lag.
Mhm, das stimmt. Und auch der Ex-Freund, ihr Freund, der Ärztin, den sie ganz am Anfang geküsst hat. Also wie gesagt, sehr, sehr hoch ansteckend. Alex, was macht für dich den Reiz dieser Serie aus? Was hat dir so gut gefallen daran?
Ich bin ja auch eher skeptisch an die Serie reingegangen. Hatte auch am Anfang gedacht, Mensch, sowieso so eine Virus-Serie und ist nicht so mein Ding. Aber irgendwie durch dieses clevere die Zeiteinteilung, dass du am Anfang direkt irgendwie reingeschmissen wirst und dann doch wieder zurück, und dann erfährst du so relativ schnell, und das hat mir auch gut gefallen, dass alles so schnell erzählt wird, relativ schnell alles irgendwie passiert, dass man dann sofort drin ist in der Serie, und die Geschwindigkeit hat mir gut gefallen. Ja, und die ganze Geschichte war irgendwie doch faszinierend, keine Ahnung, irgendwie hat es mich dann doch gepackt. Und hier muss ich wirklich sagen, gucke ich auf jeden Fall auch weiter und will wissen, wie es weitergeht. Weiß auch nicht, irgendwie hat es mich gepackt. Es hat irgendwie einen richtig schönen Drive drin und hat mir sehr gut gefallen.
Den können wir uns eigentlich nur nahtlos anschließen. Das ist eine der Serien, ich glaube, wenn wir uns alle darüber einig sind, dass die so gut ist, wo man unbedingt mal reinschauen sollte. Wie gesagt, die erste und einzige Staffel hatte, jetzt habe ich es vergessen, 10 Episoden, 12 Episoden. Jedenfalls gibt es nur eine Pilotstaffel, also eine Miniserie, und danach ist dann Schluss, und das ist bisher wirklich großartiges Timing.
Was? Echt? Ist das schon bekannt, dass es...
Naja, es steht da, also es ist nur eine Miniserie, und Miniserie heißt, dass es eben halt nur diese eine Staffel gibt.
Naja, was war denn hier mit, war nicht auch
Wayward Pines?
Under the Dome und Wayward Pines, waren das nicht auch Miniserien?
Das ist korrekt, aber das bleibt eine Miniserie. Ich gucke die jetzt weiter. Ich habe dann keinen Bock, da 2, 3 Staffeln rauszugucken. Das muss nur Mini bleiben.
Wobei, naja, also ja klar, dann müsste es entweder damit enden dann, dass ja kein Gegenmittel gefunden wird und die komplette Welt damit, dann wird Walking Dead für The Walking Dead raus wahrscheinlich.
Oder man macht es halt so, wie bei diesen Horrorfilmen, weißt du, alles ist quasi unter Kontrolle, und dann siehst du, wie so eine Ratte, die vom Anfang, ja, dieser Ratten, eine Infizierte irgendwo in ein Flugzeug steigt und dann im nächsten Ort das quasi ausbricht.
Nee, es kommt alles in Ordnung und dann siehst du halt jemanden, wie er plötzlich niest.
Oder sowas und du weißt nicht.
Und dann dünn, und der Bildschirm ist schwarz.
Potenziell wäre das ja drin. Nee, aber es ist wirklich eine großartige Serie, tolle Schauspieler, die gut miteinander interagieren, die Chemie stimmt da irgendwie und wie gesagt, dieser Fluss. Du hast 3 Folgen gesehen, bleibt dieses Spannungsmoment oder dieses von der Piloten erhalten?
Auf jeden Fall. Also es wird dann, wie gesagt, die Leute versuchen dann diese Mauer zu überwinden, dann muss sich die Polizei entscheiden, ja, was machen wir jetzt?
Lassen. Können wir vielleicht nicht ganz so viel erzählen, weil das...
Ja, okay, also ja, es wird, es bleibt spannend, die Charakter, zum Beispiel, es werden Sachen verkauft, die sonst $5 kosten und jetzt, weil es eben ja innerhalb der Quarantäne so eine knapp ist, ja, Angebot und Nachfrage, wird das plötzlich für $50 verkauft und dann fangen natürlich die Leute an zu rebellieren, also das ist auch so innerhalb der Gesellschaft dann sowas, was sich dann entwickelt und es gibt ja auch nicht genug Polizisten innerhalb der Quarantänezone, also wir haben ja diesen einen, wie du ja schon gesagt hast, der mit der Lehrerin im Krankenhaus zu tun hat, aber der scheint einer der einzigen zu sein, es will ja auch niemand rein und ihm wird dann zwar neues Equipment, aber er hofft eigentlich auf Unterstützung, aber ja, schickerweise will sich niemand der Gefahr aussetzen und also haben wir das Problem, steigende Kriminalität, Aggression, Gewalt untereinander und natürlich auch draußen die Regierung, unsere, wir haben noch gar nichts zu dieser Leiterin da von diesem solchen Kommando, die ja echt total cool und resolut ist und immer einen coolen Spruch auf den Lippen hat, also ich bin jetzt schon ein großer Fan von ihr und genau, das kommt hinzu, was die Regierung sagt, die, keine Ahnung, wir lassen die jetzt da drin alle sterben, um das Ganze auszurotten. Was wird passieren, wenn wir kein Gegenmittel finden? Die Leute können dann nicht ein halbes Jahr leben. Die sind nicht bei Under the Dome. Also finde ich jetzt noch viele offene Sachen, wo noch gut was kommen kann und ich bin ja sehr gespannt.
Genau, ihr seht, wir sind begeistert. Schaut am besten selber einmal rein. Ein Highlight diese Serie. Hätte eigentlich ein paar Punkte mehr verdient, aber wir lassen es mal bei 8 Punkten, weil wir müssen ihr dann auch
rumschauen. Ja, ist jetzt halt auch nicht gerade auch schauspielerisch ist gut, sind gute Figuren, aber ist jetzt auch nicht so die Nummer 1 bei mir. Also von daher. Aber also auch wenn ihr reinschaut und wenn euch die erste Folge nicht gefällt, dann müsst ihr, glaube ich, auch nicht weiter gucken. Also wenn sie euch dann nicht hat, dann ist die Serie einfach nichts für euch.
Gut, dann soll es das auch gewesen sein. 3 Serien, die eigentlich alle ziemlich gut abgeschnitten haben. Billions, die Detour und Containment. Schaut einfach mal rein. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr die Serien auch geguckt habt, dann dürft ihr gerne kommentieren und euren Senf nochmal dazugeben oder auch Kritik äußern, wenn sie eben nicht so gut war. So, dann, was beim nächsten Mal dabei ist, wissen wir noch nicht oder nicht ganz. In diesem Sinne, macht's gut und lasst euch überraschen. Tschüss.
Tschüss.
www.fortsetzungfolgt.net